SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Thema heute.
In diesem Podcast gehen die Fragen an Michael Frisch von der AfD. SWR1 Moderatorin Claudia Deeg führt das Gespräch.
Guten Tag, Herr Frisch.
Hallo, Frau Deeg.
Ein Tag voller Aktualität. Das war eben auch in den SWR1 Nachrichten. Was beschäftigt Sie heute mehr? Die Lockerungen, die sich in der Corona-Pandemie andeuten, oder dass der Verfassungsschutz die AfD bundesweit als Verdachtsfall einstuft?
Da uns als AfD das Wohl unserer Bürger an erster Stelle steht, natürlich die Lockerung.
Herr Frisch, wir beginnen mit einer schnellen Fragerunde zum Kennenlernen, Privates, Politisches, ein Mix. Sie sind katholisch. Worauf verzichten Sie gerade in der Fastenzeit?
Also ich habe mir in dieser Fastenzeit jetzt kein besonderes Fastenopfer auferlegt, weil ganz einfach durch Corona und den Wahlkampfstress eigentlich sehr viel ohnehin eingeschränkt werden muss. Also da habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht. Ansonsten traditionell immer, weil ich katholisch erzogen worden bin und da gehörte es in der Fastenzeit mit dazu.
Warum sind Sie 2013 in die AfD eingetreten?
Ich war jahrzehntelang als bürgerlich-konservativer immer Wähler der CDU. Aber seitdem Frau Merkel die CDU anführt, hat die CDU mich verlassen. Nicht ich, die CDU. Ich fühle mich mit meinen Überzeugungen seit langem da nicht mehr beheimatet und habe mir in der AfD eine Partei gesucht, wo ich mit meinen Überzeugungen mich deutlich besser engagieren kann.
Gab es schon mal einen Tag, an dem Sie es bereut haben?
Nein.
Würden Sie den Euro gerne abschaffen?
Das ist eine komplexe Frage. Uns geht es ja insgesamt bei der Euro-Thematik darum, dass wir als Land doch eine ganze Menge Nachteile davon haben. Wir wollen zumindest darüber nachdenken, das gesamte Euro-System nochmal neu aufzusetzen, weil es in der Form nicht funktioniert, wie wir es im Moment haben.
Hat die AfD ein Problem mit Frauen?
Ja und nein. Ich würde mir sehr wünschen, dass sich mehr Frauen in der Partei engagieren. Aber gute Frauen, die sich bei uns einbringen wollen, rennen offene Türen ein. Die werden mit Sicherheit sofort und mit offenen Armen aufgenommen.
Von 25 Kandidatinnen und Kandidaten sind es 3 Frauen auf Ihrer Liste, ne?
Das ist zu wenig, stimme ich Ihnen absolut zu.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Bilder aus dem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos sehen?
Das geht mir schon nahe, weil ich denke, diese Menschen, die da sind, sind ihrer Situation nicht schuldig. Sie sind nicht dafür verantwortlich. Aber es ist eine sehr schwierige Frage, wie man mit diesem komplexen Problem umgeht. Wir sind der Auffassung, dass wir andere Wege finden müssen, zu helfen, anstatt ständig neue Anreize zu schaffen, dass immer mehr Menschen nach Europa kommen und sich auf die Flucht machen.
Wie froh sind Sie, dass Sie nicht mehr als Lehrer arbeiten und jetzt während Corona keinen Online-Unterricht anbieten müssen?
Das kann ich so nicht beantworten, weil ich muss sehr, sehr viele Online-Formate machen. Das wäre also durchaus vergleichbar, ob ich jetzt mit meinen Schülern dann Unterricht mache oder ob ich in einer der endlos vielen Online-Telefonschalten und Konferenzen sitze.
Was vermissen Sie am meisten wegen der Corona-Beschränkungen?
Mal mit Freunden sich treffen zu können, mal ein gutes Restaurant zu besuchen oder in die Sauna zu gehen. Das sind alles Dinge, auf die wir verzichten müssen. Insofern ist das jetzt eine seit einem Jahr andauernde Fastenzeit.
Heute wurde bekannt, dass der Verfassungsschutz die AfD beobachtet. Der Zentralrat der Juden begrüßt das. Macht Sie das nachdenklich?
Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe auch das Gefühl, dass der Zentralrat sich leider zu wenig mit uns beschäftigt, aber sehr viel über uns redet. Ich sehe überhaupt keinen sachlichen Grund. Für mich ist das eine politische Instrumentalisierung. Und ich kenne ehrlich gesagt auch kein Land dieser Erde, das sich demokratisch nennt und dann den Inlandsgeheimdienst auf die größte Oppositionspartei loslässt.
Darüber können wir gleich nochmal ausführlicher reden. Wie viele Geisterspieltickets von Eintracht Trier inklusive Bratwurst und Bier haben Sie schon gekauft, um den Verein während der Pandemie zu unterstützen?
Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, noch nicht. Aber das lag auch daran, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, mich damit zu beschäftigen. Ich hoffe sehr für meinen Verein, dass es bald wieder losgeht, damit die sportlichen Ziele, die man erreichen wollte, auch erreicht werden können.
Wo waren Sie wann zuletzt im Urlaub?
Das ist lange her. Ich muss überlegen, das war im Sommer letzten Jahres noch, gerade bevor dann die harten Einschränkungen kamen. Da war ich einmal im Bayerischen Wald und ich war auch in den tschechischen Städten, die alten Kurbäder, Marienbad und Karlsbad, habe ich mir mal angeschaut. Das war ein tolles Erlebnis.
Ihr Lieblingsort in Rheinland-Pfalz?
Trier.
Welches Buch lesen Sie im Moment?
Muss ich jetzt aufpassen. Ich habe seit Monaten kein wirkliches Buch mehr gelesen. Ich lese immer wieder mal einzelne Artikel, insbesondere aus dem Bereich Philosophie, Politik, Religion, beschäftige mich also auch privat noch ein bisschen damit. Aber ein ganzes Buch muss ich mich nach der Wahl mal dran machen. Da liegt auch ein dicker Packen auf meinem Schreibtisch.
SWR1-Hörer Jürgen Fuhr aus Idar-Oberstein möchte wissen, wie Sie dazu stehen, dass der Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall einstuft.
Wir haben das heute nochmal sehr deutlich kommuniziert. Diese Einstufung durch den Verfassungsschutz ist aus meiner Sicht sachlich nicht gerechtfertigt. Wer sich unsere Programme anschaut, wer sich auch unsere Landtagsarbeit in den vergangenen 5 Jahren anschaut, übrigens nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch in den anderen Bundesländern und die Arbeit der Bundestagsfraktion im Bundestag, der sieht, dass wir uns engagiert, konstruktiv in die parlamentarische Arbeit einbringen. Es gibt überhaupt keinen Grund aus meiner Sicht, hier den Verfassungsschutz gegen uns in Stellung zu bringen. Ich habe eher den Eindruck, dass es darum geht, dass wir die etablierten Parteien stören, dass wir ihre Machtansprüche in Frage stellen und dass sie deshalb jetzt, nachdem sie uns politisch nicht erfolgreich bekämpft haben, auch den Verfassungsschutz hier gegen uns einsetzen wollen. Der Verfassungsschutz untersteht zumeist den Innenministerien. Das sind politische Behörden, die von entsprechenden Parteipolitikern geleitet werden. Und ich sehe hier eine ganz klare Kampagne gegen meine Partei.
Fakt ist aber auch, es gibt über 800 Seiten, die zusammengetragen wurden. Da gibt es ja schon auch eine entsprechende Grundlage. Harald Dupont, Ettringen, fragt: Sie bezeichnen sich als katholischen Christ. Sie sind Beamter, dem Grundgesetz verpflichtet. Was führte Sie in diese vom Verfassungsschutz beobachtete Partei?
Naja, als ich in die Partei eingetreten bin, wurde sie ja nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Und ich bin gerade als katholischer Christ in diese Partei gegangen, weil mir die Union, die ich über Jahrzehnte lang gewählt habe, eben auch christliche Prinzipien nicht mehr ausreichend vertreten hat. Da ging es um Fragen wie Lebensschutz, ging auch um Fragen von Familienpolitik, von Solidarität zwischen den Generationen. Ich habe mich in der CDU da nicht mehr wiedergefunden. Und ich glaube, dass ich mit meinen christlichen Grundsätzen in der AfD durchaus etwas verwirklichen kann, was ich innerhalb der Union, die unter Frau Merkel nach links gerückt ist, nicht mehr umsetzen konnte. Also ich habe da kein Problem, sonst wäre ich nicht in der Partei.
Auch mit allen Strömungen, die es gibt und jetzt auch mit dem Punkt, ich glaube, darauf hebt der Hörer ab, dass die Partei jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Macht Ihnen das als Christ das Leben schwer?
Das ist keine erfreuliche Angelegenheit. Wir müssen aber sehr deutlich kommunizieren, dass es inhaltlich nicht begründet ist. Es ist eine Instrumentalisierung, ein Missbrauch des Verfassungsschutzes, denn der ist dazu da, unsere Verfassung und unsere Demokratie zu schützen und nicht die Regierung vor der stärksten Oppositionspartei im Land.
Jetzt haben wir noch eine Frage einer Hörerin.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Johanna Schütz. Ich komme aus dem Westerwald und bin Mitglied im Verein Demos e.V., der sich gegen den Rechtsextremismus in der Region engagiert. Meine Frage an Herrn Frisch. Wir haben Folgendes beobachtet. In Hachenburg betreibt der Ihnen unterstehende AfD-Kreisverband Westerwald seit Oktober 2019 ein rechtsextremes Schulungszentrum. Zu Gast sind neben Promis wie Herrn Kalbitz auch regelmäßig Ihre Kollegen, das Landtagsmitglied Joachim Paul und der Vorsitzende der Jungen Alternative Alexander Jungblut, der ebenfalls für den Landtag kandidiert. Wie planen Sie, mit dieser rechtsextremen Gefahr umzugehen?
Herr Frisch.
Ganz klare Antwort, das ist kein rechtsextremes Schulungszentrum, sondern eine zentrale Stelle der Partei, die da aufgebaut worden ist. Die Namen, die Sie genannt haben, Joachim Paul, Alexander Jungblut, kenne ich aus der Landtagsarbeit, das sind überzeugte und engagierte Demokraten. Herr Kalbitz ist aus der Partei ausgeschlossen worden. Im Übrigen, wenn ich das Thema anspreche, höre ich immer, Demos e.V. sei eine linksradikale Organisation, die dagegen die AfD hetzt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Wir bleiben in der Region Westerwald. Ria Grün schreibt aus Walmeroth: Forke und Schaufel, ein militantes Netzwerk, ruft gemeinsam mit dem Mitglied des Landtages von der AfD, Stefan Repple, zum Umsturz auf. Ihre Videos dreht die Gruppe in der Geschäftsstelle der AfD Westerwald. Was sagen Sie zu diesen Verbindungen?
Also ich kenne diese Organisation nicht. Mir ist auch nicht bekannt, dass hier Videos gedreht worden sind. Herr Repple ist aus der AfD ausgeschlossen worden. Ich halte das auch für richtig. Und daran kann man sehen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Wir ziehen klare Grenzen zum rechten Rand und ich halte das auch für richtig so.
Wir bekommen Zuschriften über swr1.de, warum wir Sie einladen und hier zu Wort kommen lassen. Das lässt sich aus redaktioneller Sicht beantworten, weil wir ja alle Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien, die im Bundestag und im Landtag vertreten sind, einladen. Aber es schreibt zum Beispiel ein Kai aus Trier: Ich finde es unglaublich, dass Ihr Radiosender Rechtsextremisten, Rassisten, fremdenfeindlichen und homophoben Menschen eine Plattform bietet. Wann positionieren Sie sich klarer gegen die extreme Rechte? Dann machen Sie es sich leichter und uns das Leben auch.
Das haben wir eigentlich immer getan und gerade der Bundesvorstand hat das im letzten Jahr nochmal sehr, sehr deutlich gemacht mit entsprechenden Erklärungen und Resolutionen, auch mit der Personalpolitik, die wir betrieben haben. Menschen in der AfD, die sich hier nicht eindeutig innerhalb der demokratischen Grundordnung bewegen, werden aus der Partei ausgeschlossen. Also wir haben hier sehr konsequent gehandelt und ich wundere mich gerade, dass ein Kollege aus Trier, der nun meine Arbeit in der Kommunalpolitik kennt, diese absurden Vorwürfe aufbringt. Wir sind eine demokratisch, freiheitlich, patriotische Partei. Ich halte es für absurd, aus einzelnen Zitaten, die immer wieder diskutiert werden, hier eine Linie abzuleiten. Das könnte ich bei anderen Parteien genauso machen, aber das bringt uns nicht weiter. Schauen Sie in unsere Programme rein. Schauen Sie in unsere Arbeit, da werden Sie sehen, dass wir eine demokratische Partei sind.
Es wird geredet zwischen Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Da geht es um mögliche Lockerungen in Sachen Corona-Beschränkungen. Herr Frisch, wie ist da Ihre Position?
Wir haben hier eine sehr klare Position. Wir glauben, dass die Kollateralschäden inzwischen deutlich höher sind als der Nutzen des Lockdowns, den wir nach wie vor haben. Was jetzt an Lockerungen angekündigt worden ist, ist aus meiner Sicht eher Symbolpolitik. Das ist den anstehenden Landtagswahlen geschuldet. Wir sind der Auffassung, wenn es gelingen würde, und das ist möglich, die tatsächlich gefährdeten Gruppen in den Alten- und Pflegeheimen, aber auch zu Hause zu schützen, dann können wir die Gesellschaft unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen wieder in die Normalität zurückentlassen.
Sie sind ja Mathematiklehrer, also ich meine, Sie kennen sich aus mit Wahrscheinlichkeiten und die gefährlichen Mutanten machen Ihnen da keine Sorgen und dann steigt das Infektionsgeschehen wieder und wir machen so Hip-Hop hoch runter.
Also gerade als Mathematiker bin ich teilweise entsetzt über das, was man zuletzt hier mit Zahlen gemacht hat. Wenn Sie die Inzidenzwerte nehmen, die wir jetzt willkürlich von 50 auf 35 runtergesetzt hat und man darüber diskutiert, sie sollten vielleicht noch bis 10 heruntergedrückt werden müssen, dann stelle ich fest, dass man hier nur die absoluten Zahlen nimmt und sie nicht in Relation setzt zur Anzahl der Testungen. Das ist in der Mathematik genauso, wie wenn Sie den Wert eines Bruches nur mit Hilfe des Zählers bestimmen, aber nicht den Nenner hinzuziehen. Also da kann ich nicht nachvollziehen, was man hier macht. Ich glaube, dass es im Moment verantwortbar wäre und für die Wirtschaft wichtig wäre. Und was die Mutanten betrifft, nach allem, was wir wissen aus Ländern, wo die bereits weiter verbreitet sind, führen sie möglicherweise zu einem leichten Anstieg der Infektionen, aber keineswegs zu einer besonderen Belastung des Gesundheitssystems.
SWR1-Hörerin Maike Jocher fragt, Corona hat die Situation der Pflegekräfte aufgezeigt. Wie wollen Sie diese verbessern? Wie stehen Sie zur Landespflegekammer, die ich selbst als Hilfe zur Selbsthilfe sehe?
Die Probleme in der Pflege sind mir durchaus bekannt. Die sind natürlich sehr vielfältig. Und wir haben auch verschiedene Vorschläge gemacht, was man tun könnte. Einen Flächentarifvertrag, eine bessere Bezahlung, auch eine Erleichterung der Arbeitsbedingungen, auch durch technische Hilfsmittel. Was Corona betrifft, war unsere Position ebenfalls klar. Wir haben gesagt, von Anfang an, es muss jede Person getestet werden, die eine solche Einrichtung betrifft. Das würde dann für die Pflegenden gelten, aber auch für Besucher einer solchen Einrichtung. Damit hätte man eine Schutzmauer errichten können gegen das Coronavirus.
Ich verstehe Frau Jocher so, dass sie jetzt schon für die Zeit nach Corona zeigt. Also es hat im Prinzip was aufgezeigt, was ja ein echtes Problem ist. Pflegekräfte werden zu schlecht bezahlt. Es finden sich kaum Menschen, die den Job machen wollen, weil er so schlecht bezahlt ist. Was steht da bei Ihnen auf dem Programm?
Gut. Sie haben es ja erwähnt, es ist sicherlich eine Frage der schlechten finanziellen Entlohnung, auch der harten Arbeitsbedingungen. Hier müssen wir sicher was drauflegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass im Moment überall Fachkräftemangel herrscht und die Tischdecke wird nicht größer, indem jeder an einer Ecke nun zieht. Wir haben gesagt, wir brauchen hier mittel- und langfristig auch eine andere Familienpolitik. Ich weiß, dass das Problem nicht kurzfristig damit zu lösen ist, aber das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Kurzfristig müssen wir tatsächlich schauen, dass wir es einfach attraktiver machen, in der Pflege zu arbeiten. Und ich plädiere auch dafür, dass wir eine größere Wertschätzung im Bewusstsein der Menschen dafür erreichen, für diese pflegenden Berufe.
Und Familienpolitik, damit ich das verstehe, also wir sollen Kinder kriegen, damit die dann in der Pflege arbeiten, oder sollen Familienpolitik dahingehend, dass wir die alten Menschen zu Hause pflegen?
Sowohl als auch. Also es sind ja zwei Ansätze, um dieses Problem zu entschärfen. Natürlich brauchen wir eine Umkehrung der demografischen Entwicklung.
Das dauert, bis die Kinder da sind.
Natürlich dauert das. Das ist in 30 Jahren versäumt worden. Dafür sind wir nicht als AfD verantwortlich. Auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, wir müssen die häusliche Pflege stärken. 75% unserer alten Menschen werden zu Hause gepflegt. Das ist vielen gar nicht bewusst. Das ist der größte Pflegedienst im Land. Und wir haben im Landtag zum Beispiel auch in unserem Programm einen Landeszuschuss zur Pflege, mit dem wir dann diese Menschen, die zu Hause ihre Angehörigen pflegen, auch deutlich unterstützen wollen.
Jetzt haben wir noch eine Frage von einem SWR1-Hörer.
Mein Name ist Michael Helmut Kuhn aus Idar-Oberstein. Meine Frage an Herrn Frisch lautet wie folgt. In Flüchtlingsheimen werden Flüchtlinge vor 65-jährigen deutschen Rentnern geimpft. Was sagen Sie den deutschen Rentnern, die 45 Jahre beitragspflichtig eingezahlt haben und trotzdem sich hinten anstellen müssen?
Herr Frisch.
Da würde ich zunächst mal darauf verweisen, dass ein Teil des Problems ja auch daher rührt, dass wir einen in Deutschland mit deutschem Steuergeld entwickelten Impfstoff dank der Fehlleistungen unserer Bundesregierung eben nicht ausreichend zur Verfügung haben.
Sie hat nicht bestellt, die EU hat bestellt, wenn ich Sie da kurz korrigieren
darf. Ja, Frau Merkel hat darauf gedrängt, dass das Ganze über die EU organisiert wird. Mhm. Und insofern ist sie mitverantwortlich dafür, dass wir eben hier in Deutschland unsere Impfstoffe nicht in ausreichender Zahl haben. Das ist schon so, dass die Bundesregierung dafür die Verantwortung trägt. Zum anderen ist es für mich nicht entscheidend, ob jemand Deutscher oder Flüchtling ist. Entscheidend ist, ob er einer Risikogruppe angehört, die prioritär zu impfen ist. Und da stimme ich Ihnen insoweit zu, nach allem, was ich an Zahlen vorliegen habe, ist es so, dass in den Flüchtlingsheimen bis jetzt zwar eine Reihe von Infektionen aufgetreten sind, es aber nie zu einer ernsthaften Erkrankung oder gar zu einem Todesfall kam. Insofern kann ich Ihre Zweifel schon verstehen. Wir sollten die Menschen impfen, aber die tatsächlich betroffen sind.
Aber die werden doch geimpft. Also mir ist jetzt gar nicht bekannt, dass gezielt irgendwie Geflüchtete geimpft werden.
Doch, das hat man tatsächlich gemacht mit dem Hinweis auf die Wohnsituation in diesen
ist
Heimen.
Ist ja nachvollziehbar, oder?
Das ist ein Aspekt, aber für mich ist der entscheidende Aspekt, wie hoch ist das Risiko für einen Menschen, an Corona ernsthaft zu erkranken, möglicherweise zu versterben. Und da wissen wir natürlich, dass die über 65-Jährigen, und ich sage nochmal, Deutsche, aber auch geflüchtete Menschen, dass die besonders gefährdet sind. Und für diese Gruppen sollten wir die Impfung zur Verfügung stellen. Und das ist nun mal, was die Bewohner von Flüchtlingsheimen betrifft, eine absolute Minderheit. Die meisten dort sind junge Menschen, die dort leben und die haben kein erhöhtes Risiko, genauso wenig wie unsere deutschen jungen Menschen.
Sie sind auch altersmäßig noch nicht dran, wenn ich das mal so sagen darf, mit dem Impfen. Wenn Sie in die entsprechende Gruppe rutschen, lassen Sie sich impfen?
Im Moment bin ich der Auffassung, dass ich das nicht tun werde. Und zwar einfach deshalb, weil dieser Impfstoff doch eine relativ kurze Entwicklungszeit hat. Wir wissen über die langfristigen Folgen des Impfstoffes zu wenig. Ich will da jetzt keine Panik verbreiten. Das muss jeder für sich entscheiden. Und in der Abwägung zwischen dem Nutzen, den mir das bringt, und einem möglichen Risiko, was ich eingehe, werde ich es im Moment nicht machen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Immunsystem. Ich vertraue darauf. Ansonsten als Christ habe ich auch ein Gottvertrauen. Also ich würde im Moment davon Abstand nehmen und gerne die Impfdosis anderen überlassen.
Es wäre eins, der Tag in Rheinland-Pfalz. Und wir haben es vorhin schon bei einer Hörerfrage gemerkt. Der ein oder andere hadert damit, wie Christ sein und die AfD zusammenpassen. Michael Frisch, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl, Katholik von Beruf, Religionslehrer und religionspolitischer Sprecher auch der AfD-Fraktion. Herr Frisch, Sie haben vor einiger Zeit ein kirchenpolitisches Manifest verfasst. Es ging darum, das verhärtete Verhältnis zwischen Kirche und AfD zu verbessern. Wir haben einen ehemaligen Pfarrer angerufen, der es gelesen hat. Peter Oldenbruch in Ingelheim, langjähriger Flüchtlingsseelsorger im Land, evangelische Kirche und jetzt im aktiven Ruhestand. Guten Tag, Herr Oldenbruch.
Ja, hallo.
Ihre Frage an Herrn Frisch, bitte.
Ja, Herr Frisch, Sie kritisieren ja gerne auch in diesem Manifest, Ihre Partei werde von den Kirchen nicht entsprechend gewürdigt und Sie fordern, die AfD-Position als eine mögliche christliche Position anzuerkennen. Ich bin mir sicher, das geht nicht. Geht nicht, weil Sie bzw. die AfD nationalistische Positionen vertreten. Motto, so schreiben Sie, wir wollen Deutsche sein und bleiben, statt multikultureller Gesellschaft. Gleichzeitig, so auch in Ihrem Manifest, wertschätzen Sie persönlich die Weltkirche und sagen Sie verdeutlicht die Einheit aller Menschen, sagen Sie selbst. Und haben Sie recht, genau so ist es. Und deshalb kann Kirche nicht nationalistisch sein. In der Kirche ist es völlig gleichgültig, woher jemand kommt. Es spielt einfach keine Rolle. Entscheidend ist nicht die Nationalität, sondern das Bekenntnis zu Christus. Deshalb meine Frage, jetzt kommt sie.
Ich wollte gerade sagen, genau.
Wie kommt die Frage? Keine Sorge, keine Sorge. Wie bringen Sie völkisches, nationalistisches Denken in der AfD mit christlicher Kirche zusammen?
Ja, zunächst mal hallo, guten Abend. Ich bekomme das sehr gut zusammen, weil ich jetzt zunächst mal politisch denke und nicht religiös-kirchlich denke. Was die Weltkirche betrifft, ist das in der Tat so. Aber im katholischen Katechismus, Sie sind jetzt evangelisch, steht zum Beispiel auch, dass die Heimatliebe etwas ganz Wichtiges ist. Und ich bin der Meinung, dass kein Nationalismus oder kein völkisches Denken, aber ein Patriotismus die Liebe zum eigenen sich durchaus vereinbaren lässt, damit, dass wir sagen, wir wertschätzen und respektieren das andere, aber wir lieben auch unser Land und wir wollen zum Beispiel, dass unsere Traditionen, unsere Kultur unsere Werte auch erhalten bleiben. Und deshalb lehnen wir eine multikulturelle Gesellschaft in dem Sinne ab, wie sie im Moment sich anbahnt und von den Regierungen auch betrieben wird. Ich sehe da absolut keinen Widerspruch.
Seenotrettung mit Unterstützung der Kirche, Hilfe für Flüchtlinge, ist das nicht eine urchristliche Aufgabe?
Grundsätzlich ja. Natürlich ist es vollkommen richtig, das haben wir immer wieder auch als Partei gesagt, nicht nur ich als christlicher Parteipolitiker der AfD. Wir müssen den Menschen helfen, wenn sie in Not geraten sind, wenn sie verfolgt werden, wenn sie auch in Kriegssituationen sind. Die Frage ist natürlich, wie man das organisiert. Ich darf nochmal an das biblische Gleichnis vom barmherzigen Samariter erinnern. Der hat ja den unter die Räuber Gefallenen auch nicht zu Hause dauerhaft aufgenommen, sondern er hat Geld in die Hand genommen, hat das dem Wirt einer Herberge gegeben und hat gesagt, er solle sich um ihn kümmern, bis er wieder gesund ist und nach Hause zurückkehren kann. Das heißt, die Art zu helfen ist ja sehr vielfältig. Wir müssen helfen. Das ist überhaupt kein Thema für mich als Christ. Nur, wie organisieren wir diese Hilfe am besten, am effektivsten? Und da sind wir anderer Auffassung als etwa die Bundesregierung in den letzten Jahren.
Und was wäre dann eine Lösung?
Es gibt viele Lösungen. Es gibt zum Beispiel die Lösung, dass wir Menschen wohnortnah in ihren Regionen, sofern das möglich ist.
Syrien, schwierig.
Naja, also wir haben in der Vergangenheit auch unter Aufsicht der UNO mit entsprechenden finanziellen Mitteln der Europäer, das ich absolut befürworte, haben wir auch entsprechende Flüchtlingslager eingerichtet mit Krankenhäusern, mit Schulen, mit entsprechender Infrastruktur, um die Menschen vorübergehend dort unterzubringen. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch die weltweite Situation, was Krieg betrifft, zu verbessern. Und da haben wir es immer kritisch gesehen, dass etwa die europäischen Staaten hier interveniert haben, um Demokratie herzustellen, mit dem Ergebnis, dass die Länder destabilisiert wurden und nachher die Menschen die Leidtragenden waren.
Hier kommt eine Frage von Lukas aus Bad Schwalbach. Wie ist Ihre Meinung zur Schwulen- und Lesben-Szene inklusive Bisexuelle, Transgender in Deutschland?
Eine Meinung in dem Sinne habe ich dazu gar nicht. Ich toleriere jegliche Form des Zusammenlebens. Ich habe als Lehrer sehr viele Schüler gehabt, die aus dieser Szene stammten. Die waren für mich ganz normale Menschen, die ich auch ganz normal behandelt habe. Wir haben eine Parteivorsitzende mit Frau Weidel, die in einer offen lesbischen Beziehung lebt. Also da haben wir grundsätzlich überhaupt kein Problem mit. Das gehört mit zu unserer Gesellschaft dazu und das soll auch in Zukunft so bleiben.
Stichwort Bildung. Sie sind ja Lehrer oder waren es vor Ihrer Politikerkarriere? Ludger Pierzak fragt aus Liebshausen, ab wann wollen Sie die Begrüßung an den Schulen einführen, die wir schon 1940 hatten? Eine Anspielung auf die Nazizeit.
Also abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie man sich damals in der Schule begrüßen musste, haben wir überhaupt nicht die Absicht, irgendwelche Begrüßungsformeln im Unterricht einzuführen. Ich habe meine Schüler immer mit Hallo oder Guten Morgen begrüßt. Das war in der Regel sehr locker. Von daher kann ich nicht nachvollziehen, was Sie hier mit dieser Frage uns unterstellen wollen.
Was schwebt Ihnen vor beim Thema Schule? Sie hätten gerne ein anderes Schulsystem?
Naja, wir wollen unser Schulsystem noch mal stärker differenzieren. Das geht gerade auch aus meiner Erfahrung und der vieler Kollegen in der AfD zurück, die im Unterricht als Lehrer lange tätig waren. Wir haben das Problem, dass wir sehr heterogene Klassen haben, was die Leistungsfähigkeit der Schüler betrifft. Das führt eben zwangsläufig dazu, dass das Niveau abgesenkt wird. Wir wollen insbesondere die Kinder auch stärker fördern, die praktisch begabt sind mit einer Handwerks- und Gewerbeschule. Damit wollen wir auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken, denn wir haben im Moment das Problem, dass wir sehr, sehr viele Abiturienten, auch Studenten haben, die aber in dem Maße nicht benötigt werden. Auf der anderen Seite aber im Handwerk, im Gewerbe, im Handel auch die Fachkräfte fehlen.
Kommen wir noch zu einer Frage.
Hallo, mein Name ist Bernhard Metzger aus Ditzingen und meine Frage an Herrn Frisch ist, warum arbeiten wir in Deutschland bis 67 Jahre, wo doch alle umliegenden Länder den vollen Rentenanspruch früher haben? Was wollen Sie an diesem Missstand ändern und welchen bundespolitischen Einfluss können Sie darauf nehmen?
Jetzt musste Herr Frisch schnell den Kopfhörer aufsetzen. Ja. Sorry, Entschuldigung, es war die Frage nach dem Renteneintrittsalter.
Ich habe es aber soweit mitbekommen. Das ist natürlich ein komplexes Problem. Sie sagen auch zu Recht ein bundespolitisches Problem, auf das wir als Landespolitik nur begrenzt Einfluss haben. Wir haben aber als Bundespartei eine Reihe von Vorschlägen gemacht, was wir dagegen tun könnten. Das ist zum einen, dass wir Familien stärken müssen, was die Rentenversicherung betrifft. Wir haben das Problem, dass Kinderreichtum oft zu Altersarmut führt. Hier wollen wir entgegensteuern. Wir wollen auch die Anrechnung der Altersrente auf die Grundsicherung im Alter reduzieren. Und wir müssen natürlich auch die demografische Entwicklung langfristig umkehren, denn große Teile dieses Problems der Rentenfinanzierung rühren ja daher, dass wir immer mehr Rentenempfänger haben und immer weniger Leistungsempfänger. Zahler, die auch in die Rentenversicherung einzahlen. Also hier müssen wir verschiedene Schritte machen, denn grundsätzlich ist klar, dass ein Mensch, der ein Leben lang gearbeitet hat, auch ein menschenwürdiges Altern haben
Wir kommen
muss.
Immer wieder auf den Punkt Kinderkriegen zurück. Ich merke es schon, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Sendung. Deshalb auch die sogenannte Herdprämie von 500 Euro, die Sie anbieten?
Das ist keine Herdprämie.
Das wurde damals bei der CSU so eingeführt und da sollten es nur 150 sein.
Das ist aus meiner Sicht ein sehr böses Wort, abgesehen davon, dass der gute Herd diffamiert wird. Wir haben im Moment jede Menge Kochshows in den Fernsehen, so schlimm scheint er gar nicht zu sein.
Im Ernst, wir müssen darüber reden, 500 Euro für diejenigen, die Kinder nicht in die Kita oder in den Kindergarten schicken.
Wir haben im Moment die Situation, dass Eltern, die in den ersten drei Lebensjahren ihre Kinder zu Hause betreuen, nach Auslaufen des Elterngelds überhaupt keine Wertschätzung mehr für diese Erziehungsleistung bekommen. In den Kitas wird ein Platz bei den unter Dreijährigen mit etwa 1.000 Euro steuerlich subventioniert. Das ist einmal eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir Eltern das wenigstens zum Teil auch zahlen. Und zum anderen schafft es natürlich Wahlfreiheit. Wir wissen aus Umfragen, dass gerade in diesen ersten drei Lebensjahren, die besonders sensibel sind für die Kinder, die auch die schönste Zeit im Leben einer Familie sind, dass hier viele Eltern ihre Kinder gerne betreuen würden, aber sie einfach nicht die finanziellen Rahmenbedingungen haben. Und wir wollen mit diesem Landeserziehungsgeld ein Stück Wahlfreiheit und auch ein Stück Gerechtigkeit mehr schaffen.
Bleiben wir beim Thema Kinder. Die Hörerfrage von Ute Görgen aus Koblenz. Wie stehen Sie zu Schwangerschaftsabbruch?
Also ich bin ja ein erklärter Pro-Lifer. Ich weiß mich damit auch in Übereinstimmung mit unserem Grundgesetz.
Das ist eine Aktion, ein Verein?
Nein, das ist eine Einstellung. Also Pro-Life ist jemand, der für den Schutz des menschlichen Lebens ist in allen seinen Phasen.
Sie sind aber engagiert in einem entsprechenden
Verein. Ich war früher mal engagiert in einem solchen Verein, weil ich eben mit unserem Grundgesetz der Meinung bin, dass jeder ein Recht auf Leben hat, auch ein Kind vor der Geburt. Ich setze mich dafür ein, auch jetzt in meiner politischen Arbeit, dass wir Frauen im Schwangerschaftskonflikt unterstützen. Denn wir wissen, dass die allermeisten Frauen sich diese Entscheidung nicht leicht machen und oft die Rahmenbedingungen sie da unter Druck setzen und mehr oder weniger dazu zwingen. Und ich will auch gerne eine Bewusstseinsbildung gerade bei jungen Menschen dafür erzielen, dass jedes Leben lebenswert ist.
Aber am Ende ist es doch das Selbstbestimmungsrecht der Frau und Beratung gibt's doch jetzt, ist doch alles wunderbar. Was müsste sich denn ändern?
Es gibt eben keine ausreichenden Hilfen aus meiner Sicht und es gibt auch nicht genug für diese Bewusstseinsbildung. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau ist eines, das Lebensrecht des Kindes ist ein anderes. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja mehrfach in seinen Urteilen gesagt, dass wir hier einen Konflikt haben.
Das heißt, pro Familia wollen Sie die Unterstützung nehmen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Pro Familia wollen wir dahingehend in Rheinland-Pfalz nicht unterstützen, dass es hier Steuermittel für eine Abtreibungsklinik in Mainz gibt. Das ist auch verfassungsrechtlich aus unserer Sicht nicht in Ordnung. Da gibt es auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Der Staat darf eine Handlung, die er straffrei stellt, darüber kann man ja diskutieren, er darf sie aber nicht unmittelbar fördern. Und hier ist es tatsächlich ein Verstoß gegen das Recht auf Leben dieses ungeborenen Kindes, dem, auch da zitiere ich das Verfassungsgericht, bereits eine Menschenwürde zukommt. Also insofern würde ich das Problem gern sehr differenziert sehen. Und nochmal, mein Ansatz ist, Frauen im Schwangerschaftskonflikt mehr zu helfen, als dies im Moment passiert.
Und jetzt reden wir über den Klimawandel.
Mein Name ist Wilhelm Bickenhahn, ich komme aus Pleit und meine Frage an Herrn Frisch: Erkennen Sie an, dass der Klimawandel menschenverursacht ist? Und sollten Sie dies bejahen können, welche Maßnahmen würden Sie in Rheinland-Pfalz konkret gegen diesen Klimawandel ergreifen?
Herr Frisch.
Die Frage lässt sich aus meiner Sicht nicht so ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten. Zunächst mal, es gibt einen Klimawandel. Also in dem Sinne sind wir nicht die Klimaleugner, als die wir oft bezichtigt werden. Die entscheidende Frage ist, wie groß ist der Anteil des Menschen? Dass es den gibt, auch das halte ich für unstrittig. Aber auch innerhalb der Wissenschaft ist nicht klar, was jetzt nun wirklich an diesem mächtigen System Wetter und Klima vom Menschen beeinflusst werden kann. Das ist eine ganz wichtige Frage, denn danach richtet sich ja auch, was wir überhaupt tun können. Wir investieren im Moment sehr, sehr große Ressourcen, Milliarden, Billionen von Euro, um das Klima zu beeinflussen. Das macht ja nur dann Sinn, wenn es auch gelingen kann. Also an konkreten Maßnahmen haben wir durchaus gesagt, wir müssen eine Anpassung an den Klimawandel vornehmen. Das heißt zum Beispiel, dass wir im Wald Bäume pflanzen, die eine größere Trockenheit auch vertragen können. Wir müssen auch in Innenstädten dafür sorgen, dass das Mikroklima entsprechend verbessert wird durch Grünflächen, durch viele andere Maßnahmen.
Wir müssen sicher auch im Bereich autofreie Innenstädte,
wer das heißt? Ja, autofreie Innenstädte haben noch mal ganz andere Aspekte. Da reden wir auch über Wirtschaft und über die Mobilität unserer Bürger. Das kann man nicht so einfach jetzt mit einem Federstrich 100%ig umsetzen. Ich bin auch der Meinung, dass wir von fossilen Energieträgern weg müssen, aber das muss vernünftig gemacht werden.
Wohin?
So wie im Moment.
Von denen weg? Wohin?
Was ist ja, natürlich zu erneuerbaren Energien, jedenfalls zu umwelt- und klimafreundlicher Energieerzeugung. Aber wie es im Moment gemacht wird, hat es in erster Linie die Folge, dass wir den höchsten Strompreis weltweit haben, den auch die kleinen Leute bezahlen, auch die Hartz-IV-Empfänger übrigens. Da findet eine Umverteilung von unten nach oben statt.
Was und jetzt es nicht funktioniert nur was damit auch, zu tun hat, aber das wäre nochmal eine extra Sondersendung.
Ja, allerdings. Es funktioniert ja auch in dem Sinne nicht, weil wir, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, tatsächlich aus Backup-Kraftwerken Kohle- und Gasenergie erzeugen müssen. Das heißt, insgesamt setzen wir eher auf Technologie und Fortschritt als jetzt auf
auch
Maßnahmen,
Atomkraft?
Die ich für zweifelhaft halte.
Atomkraft?
Atomkraft kann zumindest, was die Forschung betrifft, eine Option sein. Es gibt da interessante Neuentwicklungen, die aber leider nicht in Deutschland stattfinden, sondern in anderen Ländern. Es könnte durchaus sein, wenn sich das bewahrheitet, was Forscher sagen, dass wir irgendwann den ganzen Atommüll verarbeiten können, ihn quasi unschädlich machen und gleichzeitig eine riesige Menge an preiswerter Energie daraus ziehen. Das müssen wir weiterverfolgen. In der Geschichte der Menschheit hat es noch nie geholfen, Denkverbote zu erlassen.
Maria Wolf fragt, sie hat geschrieben aus Hersdorf, Insekten sterben, Waldsterben trotz Corona in 2020, kein Rückgang der Emissionen. Welche Maßnahmen würden Sie umsetzen wollen, um gegenzusteuern? Da haben Sie jetzt Maßnahmen nicht genannt, so richtig, weil Sie nicht sicher sind, ob die was bringen, wenn ich Sie recht verstanden habe.
Also
außer Bäume pflanzen.
Was das Waldsterben betrifft, muss man in der Tat darüber nachdenken, eine andere Forstpolitik zu betreiben, eben andere Bäume auch anzupflanzen, die klimaverträglicher sind für das sich wandelnde Klima. Was das Insektensterben anbetrifft, da ist in der Tat so, dass natürlich auch die Energiewende mit dazu beiträgt, durch die Monokulturen, die wir haben, die sind eben nicht sehr diversitätsfreundlich. Also ich bin durchaus dafür, dass wir auch über eine Umstrukturierung der Landwirtschaft, allerdings zusammen mit unseren Bauern und Landwirten, dieses Problem angehen. Aber es ist natürlich so, dass das insgesamt eine ganz komplexe Angelegenheit ist.
Noch eine Frage.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Alfred Cornelius. Ich bin selbstständiger Landschaftsgärtner in Trier. Ich habe eine kleine Firma und ich habe seit ungefähr anderthalb Jahren einen jungen Mann aus Eritrea beschäftigt, den Joker Berhane. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Und jetzt bin ich unlängst an einem ihrer Wahlplakate vorbeigefahren, auf dem stand ganz grob, deutsche Frau, kein Freiwild, verstehst du? Wie soll ich dem jungen Mann das jetzt erklären? Und übrigens sind wir darauf gekommen, indem wir über Satzbau gesprochen haben und er hat den Satzbau ihres Plakates nicht verstanden.
Ja.
Die Diskussion um das Plakat ist mir natürlich bekannt. Wir wollten damit auf ein Problem hinweisen, was weitgehend tabuisiert wird. Wir haben seit 2016, seit dieser großen ungeregelten Zuwanderung in der Tat eine Zunahme im Bereich der Kriminalität, insbesondere was Übergriffe auf Frauen im Hinblick auf die sexuelle Selbstbestimmung betrifft. Die Statistik ist nun da einmal recht eindeutig und es ist auch so, dass durch die Zuwanderung diese Zahlen enorm gestiegen sind und die Zuwanderer sind da.
Aber was antworten Sie dem Hörer, wenn ich Sie um eine Antwort bitten darf? Was antworten Sie ihm? Was soll er? Ist ja nachvollziehbar. Die reden über dieses schlechte Deutsch auf dem Plakat, so wie er es schildert. Was soll er dem antworten?
Ich würde ihm natürlich erklären, was letzten Endes dahinter steckt, welche Problematik wir damit ansprechen und dass das jetzt in der Form passiert, die zugegebenermaßen provokativ ist. Das räume ich gerne ein. Aber Plakate können nun mal nicht eine differenzierte Auseinandersetzung mit einem Thema abbilden. Sie sollen plakativ, wie der Name sagt, darauf hinweisen und auch eine öffentliche Debatte anstoßen.
Marliese Leonhard aus Kaiserslautern schreibt dazu, wenn auf den Plakaten steht, deutsche Frauen sind kein Freiwild, ich frage mich, ob nicht deutsche Frauen dann Freiwild sind. Das wäre doch der logische Umkehrschluss zum Plakat ihrer Partei.
Nein, muss ich als Mathematiker widersprechen, wenn wir eine Aussage darüber treffen, deutsche Frauen kein Freiwild, die ja nun ganz gezielt auch in die Richtung derer geht, die sagen, weil deutsche Frauen sich so kleiden wie die junge Frau auf dem Bild, deshalb haben wir das Recht, sie entsprechend zu behandeln, als Schlampe oder wie auch immer. Das ist die Botschaft gewesen. Aber das ist logisch, semantisch eben nicht zulässig zu sagen, dass wir damit über andere Frauen eine gegenteilige Aussage treffen. Ich gebe gerne zu, und das mache ich ja ausdrücklich an der Stelle hier nochmal zu betonen, dass natürlich diese Aussage für alle Frauen gilt. Aber es sind im Moment vor allem unsere Frauen, die jetzt...
Und auch nicht nur für die, die kurze Röcke tragen. Oder was wollen Sie
natürlich
jetzt damit sagen?
Also für natürlich okay, für alle. Dass wir die junge Frau so dargestellt haben, war eben genau diese Aussage. Wenn eine Frau sich in Deutschland so kleidet, selbst dann muss sie respektiert werden. Das passiert aber häufig nicht und nicht erst seit der Kölner Silvesternacht haben wir diese Probleme.
Da muss ich sagen, ich möchte, egal wie ich rumlaufe, respektiert werden und die Kleidung ist egal.
Selbstverständlich, aber es ist ja oft so, dass eine solche Kleidung dann zum Anlass genommen wird, gerade von Zuwanderern zu sagen, dieser Frau, weil die sich so anzieht, müssen wir keinen Respekt entgegenbringen. Und das wollen wir mit
These,
diesem Plakat aufgreifen.
Die lässt sich wahrscheinlich statistisch schwer verifizieren. Herr Frisch, Sie sind Fan von Eintracht Trier, haben Sie eingangs gesagt. Wann waren Sie zuletzt im Stadion?
Das ist bestimmt jetzt auch ein Dreivierteljahr her.
Es findet
ja praktisch nichts mehr statt. Das ist leider so und ich leide vor allem deshalb drunter, weil der Verein im Moment sportlich sehr erfolgreich ist und es könnte sein, dass die Corona-Pandemie in um die Früchte dieses Erfolgs bringen wird.
In welcher Liga spielt Eintracht Trier?
Müssen Sie mir die Frage unbedingt stellen. Also Sie sind mittlerweile in die 5. Liga abgerutscht, aber ich habe auch die Hochzeiten mitgemacht. 2-mal Aufstieg in die 2. Liga, dann leider wieder 2-mal Abstieg. Als Fan von Eintracht Trier muss man sehr leidensfähig sein.
Ich habe hier noch eine Frage, hat im Prinzip nicht wirklich was mit Sport zu tun, aber Jagdsport. Peter Stegner aus Pirmasens fragt, laut Wahl-O-Mat ist die AfD dafür, dass Wölfe in Rheinland-Pfalz gejagt werden dürfen. Welche Begründung hat Ihre Partei?
Die Begründung ist die, dass der Wolf natürlich kein Tier ist, was hier bei uns in der üblichen Form heimisch werden kann, einfach weil wir ein Flächenland sind, in dem auch sehr viel Landwirtschaft betrieben wird. Und unsere Fachpolitiker, zu denen ich mich jetzt in dem Fall nicht zähle, sagen, es muss eine gewisse Regulierung geben. Daraus haben wir das dann abgeleitet, dass der Wolf auch natürlich unter entsprechenden Bedingungen und Einschränkungen dann ins Jagdrecht aufgenommen wird.
Und jetzt haben wir hier eine Hörerfrage.
Mein Name ist Karl-Heinz Schuck, ich komme aus Idar-Oberstein und ich hätte an den Kandidaten Michael Frisch folgende Frage. Franz Müntefering von der SPD, der sagte mal sinngemäß, es wäre unanständig vom Wähler, Politiker nachher an Wahlversprechen zu messen. Mich würde jetzt interessieren, wie würden Sie mit Wahlversprechen umgehen und wie würden Sie denn dabei dem Namen Alternative gerecht werden können?
Herr Frisch.
Ich würde Franz Müntefering, den ich sonst durchaus schätze, da energisch widersprechen. Natürlich dürfen und müssen Bürger und Wähler die Politiker an ihren Wahlversprechen messen. Woran denn sonst? Ich habe aber auch Verständnis dafür, dass viele Bürger sagen, naja, das funktioniert ja überhaupt nicht. Die versprechen vor der Wahl das Blaue vom Himmel und nachher halten sie sich nicht dran. Ob wir das dann besser machen, weiß ich nicht, aber den Anspruch hätte ich denn schon, dass wir hier auch eine Alternative sind, indem wir das, was wir vorher sagen, auch umsetzen, sofern das politisch möglich ist. Sie wissen, in der Koalition muss man immer Kompromisse schließen, aber ich bin völlig bei Ihnen, was wir zum Teil erleben in der Umsetzung oder besser gesagt der Nicht-Umsetzung dieser Wahlversprechen, ist schon frustrierend. Und ich finde das auch deshalb schwierig, weil die Menschen da ein Stück weit von der Demokratie entfremdet werden.
Gerhard Jung aus Bolanden fragt, wenn ich den Wahl-O-Mat nutze, erhalte ich 64,5% Übereinstimmung mit AfD und FDP. Wie groß ist die Nähe der AfD zur FDP? Streben Sie Thüringer Verhältnisse an? Dort hat sich Herr Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Müssen wir vielleicht zur Erklärung dazu sagen.
Also was das Ergebnis des Wahl-O-Mats betrifft, wundert mich das nicht. Wir haben im Prinzip viele freiheitliche Positionen der FDP übernommen. Das Problem bei der FDP ist, dass sie nachher nicht umsetzt, wenn sie in der Regierung ist. Da sind wir bei dem Thema der vorherigen Frage. Thüringer Verhältnisse strebt niemand an. Das hat der Wähler so herbeigeführt durch seine Wahlentscheidung bei der Landtagswahl und dann ein demokratisch gewähltes Parlament. Das hätte man aus meiner Sicht respektieren müssen. Aber natürlich ist es nie gut, wenn solche instabilen Verhältnisse hergestellt werden und vor allem dann nicht, wenn die Kanzlerin hinterher aus dem Ausland befindet, man müsse dieses Wahlergebnis rückgängig machen.
Helmut Österwinter aus Armsheim schreibt, ich würde gerne wissen, wie weit sich der Kandidat mit den Aussagen und Plänen von Herrn Höcke, da sind wir wieder bei Thüringen, Kalbitz und Co. identifiziert und ob er sie als lupenreine Demokraten, von denen er einer sein will, hält.
Herrn Kalbitz haben wir aus der Partei ausgeschlossen, aus guten Gründen. Da hatte der Bundesvorstand meine grundsätzliche Unterstützung. Insofern ist das die Antwort auf einen Teil Ihrer Frage. Wenn ich Herrn Höcke mir anschaue und seine Arbeit, die er in Thüringen mit seiner Landtagsfraktion macht, dann habe ich keinen Zweifel daran, dass Herr Höcke ein Demokrat ist. Wenn es nicht so wäre, wäre er auch nicht mehr Teil der AfD.
Sie rechnen mit einem zweistelligen Ergebnis am Wahlabend. Wenn es nicht klappt, wäre das für Sie der Anlass, mal konsequenter zu trennen von rechten Strömungen, da mal zu gucken, müssen wir da irgendwie noch das anders angehen?
Wir haben das im letzten Jahr sehr konsequent gemacht. Und ich bin der Auffassung, dass natürlich jemand, der politisch sich rechts von der Mitte verortet, auch einen Platz im demokratischen System haben muss. Und den findet er aktuell bei der AfD, nachdem die CDU so weit nach links gerückt ist. Und ich sehe da grundsätzlich keine Notwendigkeit, dass wir hier mehr tun, als wir aktuell tun. Wir ziehen ganz klare Grenzen und das wird auch in Zukunft so bleiben.
Sagen Sie an dem Tag, an dem der Verfassungsschutz wahrscheinlich, wir wissen es nur aus den Medien, mit der Beobachtung der AfD startet.
Aber da haben wir vorhin ja drüber gesprochen, Frau genau. Steg. Also es ist ja so, dass der Verfassungsschutz aus ganz anderen Gründen uns beobachtet und deshalb sehe ich da keinen Widerspruch.
Zum Schluss fragen wir den Gast immer zum nächsten Spitzenkandidaten, in Ihrem Fall eine Kandidatin, nämlich von den Grünen am Freitag hier im SWR1-Studio, Frau Spiegel, Anne Spiegel. Was schätzen Sie an Anne Spiegel?
Das ist natürlich jetzt die Höchststrafe, dass Sie mich ausgerechnet zur Kandidatin der Grünen befragen, weil die AfD bekanntermaßen ja so etwas wie der Gegenentwurf zu den Grünen ist.
Es ist purer Zufall, möchte ich an dieser Stelle betonen. Frau Schmidt tat sich am Montag auch nicht leicht.
Habe ich auch nicht anders angenommen. Also was ich an Frau Spiegel schätze, ist, dass sie sehr zielstrebig ihre Meinungen und Überzeugungen in der Politik vertritt. Und dass sie außerordentlich geschickt ist darin, die auch in entsprechendes Regierungshandeln umzusetzen. Dass ich die Ergebnisse nicht gut finde, wird sich von selber verstehen. Aber da hat sie sicherlich eine Fähigkeit, die in der Politik durchaus hilfreich ist.
Michael Frisch von der AfD, haben Sie es doch geschafft. Ich danke Ihnen für den Besuch im Studio.
Ja, ganz herzlich auch von mir. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Und da gibt es manchmal auch einfach Zufälle. Und das war heute so ein Tag. Die Besuche der Kandidatinnen und Kandidaten vor der Landtagswahl sind ja lange geplant. Heute passte die Aktualität zu 100% im SWR1-Studio Michael Frisch von der AfD. Und dann die Meldung, dass der Verfassungsschutz die Partei als Verdachtsfall einstuft. Das war natürlich das Thema hier am Nachmittag. Matthias Zahn aus der SWR1-Redaktion Landespolitik hat die ganze Zeit zugehört. Wie ist da genau die Position von Michael Frisch?
Ja, das war erwartbar. Frisch hat von einer Kampagne der anderen Parteien gesprochen. Die AfD sei demokratisch und die anderen hätten die AfD jetzt eben nicht klein bekommen und würden es jetzt mit der Keule Verfassungsschutz probieren und den Verfassungsschutz da instrumentalisieren. Naja, und da kann man eben ganz schön ein wichtiges Stilmittel populistischer Parteien erkennen, nämlich, dass wir kleine Verfolgte gegen die Übermacht der anderen, und das hat auch Michael Frisch hier heute bedient, auch mit seiner Behauptung, die Innenminister würden jetzt den Verfassungsschutz auf die AfD loslassen. Ist da was dran? Naja, also man muss abwarten. Der Verfassungsschutz wird ja sicher Material gesammelt haben, davon ist auszugehen. Und am Ende haben wir den Rechtsstaat und dann dürfte das Ganze vor Gericht landen. Und dann kann eben auch die AfD argumentieren und dann wird man sehen, wer Recht bekommt.
Wie hat er denn die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer beantwortet?
Ja, er war da gar nicht so leicht zu verunsichern. Es gab ja Hörerfragen in gewisse Richtungen, zum Beispiel zum Impfen von Flüchtlingen. Da hat Frisch gesagt, klar, ältere Flüchtlinge sollen genauso geimpft werden wie die Deutschen, wenn die zur Risikogruppe gehören. Absolut aus seiner Sicht kein Problem. Die Frage nach Schwulen und Lesben, da sagt er, auch da hat er kein Problem damit. Auch die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, ist in einer lesbischen Beziehung. Eher speziell wurde es dann beim Thema Pflege. Da hat Frisch gesagt, auch das Kinderkriegen hilft gegen den Pflegenotstand, weil das bringt ja Nachwuchs, die dann irgendwann die Pflegejobs übernehmen könnten. Naja, also das war dann eher eine langfristige Perspektive, einfach auch, um nochmal das Familienbild der AfD da reinzubringen.
Gab es denn Stellen oder eine Stelle, wo es für ihn heikel wurde?
Ja, vor allem bei diesem sehr umstrittenen Wahlplakat der AfD, das hier in Rheinland-Pfalz hängt. Das zeigt eine junge Frau mit tiefem Ausschnitt und da steht drunter, deutsche Frau, kein Freiwild kapiert. Naja, und da hatte sich ja ein Landschaftsgärtner aus Trier gemeldet, der einen jungen Eritreer beschäftigt, mit dem er sehr zufrieden ist bei der Arbeit. Und dieser junge Mann aus Eritrea konnte mit dem Satzbau der AfD nichts anfangen. Also dieser Eritreer kann besser Deutsch als die AfD, ganz offensichtlich. Das war dann schon ein Treffer. Und Frisch, naja, er war da schon so ein bisschen in Bedrängnis und hat eben gesagt, ja gut, das ist eben eine Provokation, muss sein im Wahlkampf. Und eine Hörerin hat dann ja auch nochmal nachgesetzt, ob das jetzt bedeutet, dass ausländische Frauen automatisch freiwillig seien. Und da hat Frisch dann klarstellen müssen, dass das eben für alle Frauen gelte. Also Naja, man hat da gesehen, dieses Plakat scheint die Leute umzutreiben und natürlich fischt die AfD hier in einem ganz bestimmten Wählermilieu. Und ja, insgesamt hat das nicht so ganz reingepasst in dieses Image, das Michael Frisch auch hier heute in diesen 2 Stunden wieder von sich gezeichnet hat, nämlich dieses Image von diesem sehr gemäßigten, bürgerlich-konservativen Christ.
Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.